Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Streit über die Grundrente belastet zunehmend die Große Koalition. CDU und CSU wiesen den von Arbeitsminister Heil vorgelegten Gesetzentwurf zurück und nannten seine Finanzierungspläne unseriös. Die Union beharrt darauf, dass es eine Bedürftigkeitsprüfung gibt. Diese war auch im Koalitionsvertrag vereinbart worden, ist im Entwurf des SPD-Ministers aber nicht mehr vorgesehen. Der Zuschlag soll 3 Millionen Menschen mit geringer Rente zugutekommen, um sie vor Altersarmut zu schützen.
Hubertus Heil hat ein Ziel, die Grundrente zu seinen Bedingungen einzuführen. Sie soll denen helfen, die ansonsten nur eine kleine Rente erhalten, trotz arbeitsreichen Lebens.
Es werden keine neuen Schulden gemacht, es gibt keinen Griff in die Rentenkasse, keine Erhöhung der Rentenversicherungsbeiträge. Und das nenne ich eine nachhaltige und solide Finanzierung.
So soll die Grundrente unter anderem finanziert werden. Der bislang ermäßigte Mehrwertsteuersatz auf Hotelübernachtungen soll von 7% auf 19% angehoben werden. Auch Teile der Einnahmen einer geplanten Finanztransaktionssteuer sollen in die Grundrente fließen. Zusammen soll das Einnahmen von rund 1,2 Milliarden Euro bringen, von den am Anfang benötigten 3,8 Milliarden. Die Einführung dieser Steuer steht im Koalitionsvertrag und auch die Bedürftigkeitsprüfung als Voraussetzung für eine Grundrente. Die Union kritisiert, dass die SPD auf die Prüfung verzichten will.
Ja. Dieser Entwurf, so wie ihn Hubertus Heil vorgestellt hat, wird mit der Union nicht zu machen sein.
Die CSU verweist auch auf den Koalitionsvertrag, in dem Steuererhöhungen ausgeschlossen sind.
Wir wollen eine Grundrente mit Bedürftigkeitsprüfung, mit hohen Schonvermögen, in einer vernünftigen finanziellen Form. Aber eines darf es dafür nicht geben, Steuern erhöhen.
Bislang ist aber nicht geklärt, wer für eine Bedürftigkeitsprüfung von Rentnern zuständig wäre und nach welchen Kriterien das geschehen soll. Die Opposition glaubt nicht an die Wirkung des Entwurfs.
4 Tage vor der Europawahl jetzt ein Konzept vorzulegen, was in der Koalition alles andere als geeint ist, das ist ganz offensichtlich ein windiges Wahlkampfmanöver.
Von einer Grundrente ohne Bedürftigkeitsüberprüfung wird die SPD die Union nicht überzeugen können. Zudem rechnet Teil mit einer Finanztransaktionssteuer, die es noch gar nicht gibt. Außerdem sollen laut Europawahlprogramm der SPD Einnahmen eben dieser Steuer übrigens auch an die EU gehen.
Die Bundesregierung hat die Weichen für den Kohleausstieg gestellt. Das Kabinett brachte heute erste Maßnahmen für den Strukturwandel in der Lausitz sowie im Mitteldeutschen und im Rheinischen Revier auf den Weg. Insgesamt sind bis 2038 Finanzhilfen in Höhe von 40 Milliarden Euro vorgesehen.
Bevor die Kohlebagger stillstehen, soll klar sein, was kommt. Die Eckpunkte, wie die betroffenen Regionen gestärkt werden sollen, hat Wirtschaftsminister Altmaier heute vorgestellt.
Wir haben zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte auf einen Strukturwandel reagiert, bevor er eingetreten ist. Wir schaffen neue Arbeitsplätze, bevor die alten Arbeitsplätze wegfallen.
Insgesamt sollen die Braunkohlereviere etwa 40 Milliarden Euro bis 2038 erhalten. Davon soll der Löwenanteil von 14,8 Milliarden Euro nach Nordrhein-Westfalen fließen. 10,3 Milliarden sind für Brandenburg vorgesehen, 10,1 Milliarden für Sachsen und 4,8 Milliarden Euro für Sachsen-Anhalt. Ein wichtiger Schritt, heißt es aus den Kohleländern.
Wir haben uns sehr darauf konzentriert, auf die Dinge, die wirklich notwendig sind für einen gelingenden Strukturwandel. Wir haben ja in Sachsen gute Erfahrungen. Das erste ist Infrastruktur, das zweite ist Forschung und Entwicklung. Das Ganze muss schnell gehen.
Noch vor dem Sommer soll der Gesetzentwurf zur sogenannten Strukturstärkung kommen. Das Gesetz zum tatsächlichen Ende des Kohlestroms erst danach. Scharfe Kritik von beteiligten Umweltverbänden. Im ursprünglichen Kohlekompromiss sei vereinbart worden, Geld nur gegen Klimaschutz.
Hier werden jetzt Gelder ausgeschüttet, ohne dass die Leistung erbracht wird. Und wir befürchten, dass wenn man es nicht parallel im Bundestag vorlegt, dass dann wieder das politische Gezänke losgeht, welches Kraftwerk vom Netz muss und welches nicht.
Festgelegt ist bislang nur, dass zunächst keine Kraftwerke in den ostdeutschen Kohlerevieren abgeschaltet werden.
Es ist ein Signal an die Betroffenen. Wir lassen euch nach der Kohle nicht allein. Kritiker betonen aber, der Strukturwandel werde nur gelingen, wenn das viele staatliche Geld auch private Investitionen auslöst.
Einen Kompromiss fand das Kabinett auch im Streit über den Umgang mit Wölfen. Der Abschuss der Raubtiere soll erleichtert werden. Das sieht ein gemeinsamer Gesetzentwurf von Agrar- und Umweltministerium vor. Einzelne Wölfe können demnach auch dann schon getötet werden, wenn sie ernste Schäden bei Nutztierhaltern anrichten. Bislang mussten diese in ihrer Existenz bedroht sein, um eine Abschussgenehmigung zu erwirken. Außerdem machte das Kabinett den Weg frei für die Zulassung von Elektro-Tretrollern. Der Verordnung zufolge müssen die Fahrer mindestens 14 Jahre alt sein und Radwege nutzen, auch wenn sie auf langsameren Modellen unterwegs sind. In Österreich hat nach dem Bruch der rechtskonservativen Koalition aus ÖVP und FPÖ eine Übergangsregierung ihre Arbeit aufgenommen. Bundespräsident van der Bellen vereidigte 4 neue Minister, Experten und Spitzenbeamte, die bis zu den vorgezogenen Neuwahlen im September im Amt bleiben sollen. Die Minister der FPÖ hatten vor 2 Tagen ihren Rücktritt erklärt. Auslöser der Regierungskrise war ein Video, in dem Ex-FPÖ-Chef Strache Staatsaufträge im Gegenzug für Wahlkampfhilfe in Aussicht stellt.
Mit der Vereidigung eines neuen Vizekanzlers sowie von Fachministern läutete Bundespräsident van der Bellen heute ein völlig neues Kapitel in der österreichischen Regierungsgeschichte ein. Denn die Kandidaten wurden von Bundeskanzler Kurz nicht nach Parteizugehörigkeit, sondern aufgrund ihrer fachlichen Expertise ausgewählt und dem Bundespräsidenten zur Ernennung vorgeschlagen. Ebenso unüblich war, dass Kanzler Kurz sich vor Bestellung der Fachminister mit den Vorständen der Oppositionsparteien im Wiener Parlament, insbesondere mit den Sozialdemokraten, beraten hatte.
Ich habe das innerhalb von 24 Stunden getan, dem Bundespräsidenten einen Vorschlag vorgelegt, diesen Vorschlag auch mit den anderen im Parlament vertretenen Parteien besprochen, als allererstes mit der Chefin der zweitstärksten Partei im Parlament, Pamela Rendi-Wagner.
Dieser bislang so nicht geübte Stil bei der Besetzung von Regierungspositionen kommt der Absicht des Bundespräsidenten entgegen. Denn zum gegenwärtigen Wahlkampf mahnte van der Bellen alle politischen Parteien zu Kooperation statt Konfrontation.
Und dazu braucht es das laufende Gespräch, das Aufeinanderzugehen, das nachhaltige Aufbauen von Vertrauen und nicht zuletzt die Bereitschaft zum Kompromiss im Dienste des Gemeinwohls.
Unmittelbar darauf die erste Sitzung des Ministerrats der Übergangsregierung von Kanzler Kurz und ohne Beteiligung der rechtspopulistischen FPÖ.
In Indonesien ist es zu heftigen Protesten gegen die Wiederwahl von Präsident Widodo gekommen. In der Hauptstadt Jakarta demonstrierten tausende Anhänger des unterlegenen Kandidaten Subianto. Sie warfen Brandsätze, Steine und Flaschen. Polizisten setzten Wasserwerfer und Tränengas ein. Bei den Protesten wurden mindestens 6 Menschen getötet und etwa 200 verletzt. Für den Gewaltausbruch machen sich Polizei und Demonstranten gegenseitig verantwortlich.
In den USA verschärft sich der Konflikt zwischen Präsident Trump und der Opposition. Trump betonte, er werde erst wieder mit den Demokraten über politische Themen verhandeln, wenn diese auf weitere Untersuchungen in der Russland-Affäre verzichteten. Er warf ihnen vor, ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus zu missbrauchen. Die Demokraten untersuchen dort unter anderem, ob Trump und sein Umfeld die Justiz behindert haben.
Kündigungen wegen Eigenbedarfs müssen von Gerichten künftig sorgfältiger geprüft werden. Der Bundesgerichtshof hob 2 Urteile auf, in denen aus seiner Sicht schematisch und nicht in gebotener Tiefe entschieden wurde. Nach dem Gesetz kann ein Vermieter einem Mieter kündigen, wenn er Eigenbedarf geltend macht. Der Mieter kann sich dagegen unter Verweis auf einen Härtefall wehren. Diese beiden Interessen müssten im jeweiligen Einzelfall besonders sorgfältig abgewogen werden, urteilten die Richter.
Irmengard Konrad ist besorgt. Ihr Vermieter hat ihr wegen Eigenbedarfs gekündigt. Nach 45 Jahren soll sie nun ausziehen.
Der Umzug, der würde mich fertig machen. Psychisch und moralisch. Ich bin sowieso psychisch sehr, sehr angegriffen.
Die Zahl der Eigenbedarfskündigungen steigt stetig an, gerade dort, wo Mietwohnungen besonders knapp sind. Als Mieter kann man solchen Kündigungen widersprechen, wenn eine unzumutbare Härte vorliegt. Ältere Mieter, die schon lange in der gleichen Wohnung leben, machen häufig Härtefälle geltend, um weiter dort bleiben zu können. Der BGH entschied heute, ob wirklich ein Härtefall vorliegt, müsse für jeden Einzelfall genau geprüft werden.
Ein bestimmtes Alter oder eine bestimmte Wohndauer reichen für sich genommen nicht aus, um eine unzumutbare Härte und Fortsetzung des Mietverhältnisses trotz berechtigter Kündigung des Vermieters zu bejahen.
Auch das Argument, kranker Mieter unter einem Umzug würde ihre Gesundheit leiden, bedeutet nach dem Urteil nicht automatisch, dass es sich um einen Härtefall handelt. Der Mieterbund kritisiert, für Mieter sei das ein Rückschritt.
selbst wenn sie offensichtlich schwer krank sind, selbst wenn sie offensichtlich schon seit einem halben Jahrhundert in der Wohnung leben, müssen sie jetzt per Sachverständigengutachten nachweisen, wie krank sie sind, dass für sie ein Umzug unzumutbar ist. Das ist eine Erschwernis gegenüber dem jetzigen Zustand.
Für die Gerichte bedeutet die heutige Entscheidung, sie müssen bei Eigenbedarf und Härtefällen künftig noch genauer hinsehen.
Das Bundesverfassungsgericht hat das Inkrafttreten des Grundgesetzes vor 70 Jahren gefeiert. An dem traditionellen Verfassungsgespräch nahmen unter anderem Bundespräsident Steinmeier und Gerichtspräsident Voskuhle teil. Das Grundgesetz war am 23. Mai 1949 verkündet worden und anschließend für die Bundesrepublik in Kraft getreten. Mit der Wiedervereinigung 1990 wurde es die gesamtdeutsche Verfassung.
Letzte Vorbereitungen für das Verfassungsfest in Karlsruhe. Der Auftakt heute, Bundespräsident Steinmeier kommt ins Bundesverfassungsgericht zum Geburtstag des Grundgesetzes. Rückblick, Mai 1945. Nach dem Zweiten Weltkrieg liegt Deutschland in Schutt und Asche. Die Siegermächte haben das Land in 4 Besatzungszonen aufgeteilt. Im Juli 1948 erteilen die westlichen Alliierten den Ministerpräsidenten der Westbundesländer den Auftrag, eine demokratische Verfassung zu entwerfen. In Bonn kommt der Parlamentarische Rat zusammen. 61 Männer und 4 Frauen von den Landtagen gewählt. Sie ringen 8 Monate lang um Staatsaufbau und Grundrechte. Am 23. Mai 1949 wird das Grundgesetz unterzeichnet und tritt mit Ablauf des Tages in Kraft. Es ist ein Gegenentwurf zur Nazizeit.
Der Parlamentarische Rat verdichtete das in dem schönen Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und er stellte die Grund- und Freiheitsrechte an den Anfang der Verfassung als verbindliche und vom Einzelnen einklagbare Rechte.
Zum Beispiel Gleichberechtigung, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Berufsfreiheit, das Recht auf Eigentum. Mit dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung wurde das Grundgesetz zur gesamtdeutschen Verfassung. Es ist kein Provisorium mehr.
1949, nach der Befreiung vom Nationalsozialismus, hat der Parlamentarische Rat den Westdeutschen eine Verfassung der Freiheit gegeben. 1989 haben sich die Ostdeutschen die Freiheit in der friedlichen Revolution selbst erkämpft. Und gemeinsam, finde ich, sollten wir diesen Schatz heute stärker verteidigen.
Das Grundgesetz wird in den kommenden Tagen mit einem Bürgerfest vor dem Karlsruher Schloss gefeiert.
Wie steht es heute um die Meinungsfreiheit, um Gleichberechtigung oder das Asylrecht? Diesen Themen will die Sendung Im Namen des Volkes, Deutschland fragt zum Grundgesetz, auf den Grund gehen. Hier im Ersten gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Der monatelange Tarifstreit zwischen den Ärzten der kommunalen Kliniken und den Arbeitgebern ist beigelegt. Die rund 55.000 Ärzte bekommen rückwirkend zum 1. Januar 2019 2,5% mehr Geld. Die Gehälter steigen dann jeweils zum 1. Januar 2020 und 2021 noch einmal um je 2%. Darüber hinaus wurde vereinbart, dass die Ärzte ab dem kommenden Jahr mindestens 2 Wochenenden im Monat frei haben.
Auf der Hauptversammlung der Daimler AG in Berlin hat der scheidende Vorstandsvorsitzende Zetsche einen umfassenden Umbau des Konzerns angekündigt, ebenso wie einen Sparkurs. Alles stehe auf dem Prüfstand. Zetsche räumte ein, mit der derzeitigen Höhe des Unternehmensgewinns könne man nicht zufrieden sein. Sein Nachfolger soll der bisherige Entwicklungsvorstand, der Schwede Ola Källenius, werden.
Und hier noch die Lottozahlen. 6, 16, 40, 41, 46, 49, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 23. Mai.
Von Westen macht sich hoher Luftdruck breit und beschert uns morgen einen recht freundlichen und trockenen Tag. Von Vorpommern über das Erzgebirge bis nach Südostbayern fällt heute noch zunächst noch leichter Regen, während es von Westen immer mehr aufklart. Morgen recht freundlich, im Osten und Süden später kompaktere Quellwolken, aber auch dort bleibt es weitgehend trocken. An der Oder heute Nacht bis 10, auf der Schwäbischen Alb nur 3 Grad. Morgen im Erzgebirge bis 15, am Niederrhein bis 24 Grad. Am Freitag teils Sonne, teils bewölkt und vor allem in der Südwesthälfte Schauer oder Gewitter. Ähnliches Wetter erwartet uns auch am Samstag. Am Sonntag fällt in der Nordhälfte etwas Regen, weiter südlich wird es deutlich freundlicher bei bis zu 25 Grad.
Ingo Zamperoni hat um 23 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Wie biegsam ist das Grundgesetz, die Verfassung im Wandel und Jagd auf Wölfe? Bundesregierung erleichtert den Abschuss. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.